Intelligenz. Kaum eine andere menschliche Eigenschaft ist so alltäglich und doch so umstritten und am Ende so mysteriös wie diese. Jeder möchte intelligent sein. Doch was das eigentlich bedeutet, darüber debattieren die Gelehrten heftig. Dabei hat Intelligenz viele ganz praktische Auswirkungen.
Zum Beispiel, wenn es darum geht, lieben Verwandten beim Umzug zu helfen. Da ging es um das Thema:
Der große Schreibtisch, mein Gott, das Treppenhaus ist ja gedreht. Komme ich da jetzt hoch mit dem Ding? Das müssen wir uns überlegen. Der Schreibtisch ist schwer, wir können ja jetzt nicht einfach rumprobieren. Am Ende hängen wir in der Mitte fest, dann geht's nicht mehr. Dann müssen wir erst ausmessen und so weiter, Riesenaufstand. Und ich habe mir das einfach kurz angesehen, habe das Treppenhaus mir angeguckt und gemeint, das geht.
Der Umzugshelfer verlässt sich bei dieser selbstbewussten Ansage auf sein räumliches Vorstellungsvermögen. Zu Recht, denn der Mann, der ansonsten bei einer Kapitalanlagegesellschaft arbeitet, ist Mitglied bei Mensa. Dieser weltweite Verein für hochbegabte Menschen nimmt nur die auf, die über eine außergewöhnlich hohe Intelligenz verfügen. Und räumliches Vorstellungsvermögen ist eine der Komponenten der Intelligenz.
Leider ist es jetzt so gewesen, mein Verwandter ist Diplom-Ingenieur, ich nicht. Das war unerträglich. Der hat mit mir lange rumdiskutiert, er hat gesagt, nein, also ich bin dafür, wir bauen erst ein Pappmodell. Da hat es mir dann so gereicht, dass ich diesen blöden Schreibtisch genommen bin, einfach losgelaufen. Also war ich auf halber Strecke schon halb durch, dann hat er dann einfach mit hinten angepackt, dann waren wir oben, dann war es erledigt.
Natürlich ist Intelligenz nicht nur dazu gut, wuchtige Schreibtische durch enge Treppenhäuser zu manövrieren. Wozu taugt sie noch? Und wo liegen ihre Grenzen?
Die Wurzeln der modernen Intelligenztheorie reichen bis in einen kleinen Ort in der englischen Grafschaft Berkshire. Dort untersuchte der Psychologe Charles Spearman vor gut 100 Jahren die Fähigkeiten von 123 Kindern der Dorfschule. So testete er beispielsweise mit Hilfe eines eigens angefertigten Instruments, das aus einer Saite bestand, wie gut die Kinder Töne unterschiedlicher Höhe unterscheiden konnten. Oder anhand von Testkarten sollten sie feine Grauabstufungen auseinanderhalten.
Außerdem erkundigte sich Charles Spearman nach den Noten und fragte die Lehrer, für wie hell sie ihre Schüler hielten. Um sich nicht zu sehr auf die Schule zu kaprizieren und auch den Common Sense zu erfassen, bat er die zwei ältesten Schülerinnen sowie die aus dem Dorf stammende Frau des Rektors um ihr Urteil. Das Sammelsurium von Daten durchforstete er mathematisch nach Zusammenhängen und befand,
dass alle Zweige intellektueller Aktivität einen fundamentalen Faktor gemeinsam haben.
Psychologen nennen diesen Faktor den G-Faktor, G für generelle Intelligenz. Im stolzen Alter von über 100 Jahren steht der G-Faktor immer noch erstaunlich gut da. Der Psychologieprofessor Heinz Schuler von der Universität Stuttgart-Hohenheim.
Intelligenz scheint eine derart allgemeine Fähigkeit zu sein, also wenn man an die allgemeine Intelligenz denkt, die ja gewissermaßen das Konglomerat aller einzelspezifischeren kognitiven Fähigkeiten ist, dann ist Intelligenz tatsächlich die Fähigkeit und die menschliche psychische Eigenschaft, die am generellsten wirksam ist.
Was aber nicht heißt, dass Intelligenz eine völlig monolithische Eigenschaft wäre. Das führende Modell wurde von dem amerikanischen Psychologen John Carroll aufgrund einer riesigen Datenanalyse erstellt. Es lässt sich als eine Pyramide darstellen, die aus drei Schichten aufgebaut ist.
In der untersten Schicht tummeln sich viele relativ spezielle Fähigkeiten, wie die räumliche Orientierung, die Wahrnehmungsgeschwindigkeit, das Verständnis von Wörtern oder das logische Denken.
Auf der mittleren Ebene der Pyramide werden sie beeinflusst von drei übergeordneten Fähigkeiten. Hier residiert die flüssige Intelligenz, die man sich als eine Art abstrakte Denkfähigkeit vorstellen kann. Gewissermaßen ihr Resultat ist die ebenfalls auf der mittleren Ebene angesiedelte kristallisierte Intelligenz. Sie umfasst das Wissen, das mit Hilfe der flüssigen Intelligenz erworben wurde. So erschließen beispielsweise Kinder die Bedeutung nie gehörter Wörter mit Hilfe der flüssigen Intelligenz aus dem Zusammenhang, während der erworbene Wortschatz dann zur kristallinen Intelligenz zählt. Der dritte Faktor auf dieser mittleren Ebene der Pyramide ist die Fähigkeit zur Visualisierung.
An der Spitze der Pyramide aber thront der G-Faktor. Der G-Faktor, G für generelle Intelligenz, beeinflusst alle anderen Intelligenzfaktoren. Nicht komplett, aber so stark, dass sie alle untereinander zusammenhängen. Darum stoßen die Psychologen immer wieder auf den G-Faktor, wenn sie beispielsweise die fähigsten Bewerber für eine Stelle finden wollen. Selbst wenn die Tests auf den ersten Blick ganz unterschiedlich aussehen. Heinz Schuler.
Das heißt, es gibt keinen einzigen Beruf, für den Intelligenztestwerte nicht valide Indikatoren der Berufsbewährung wären. Und Intelligenztests kann man zwar einkleiden, beruflich, wie man das zum Beispiel bei Medizinerzulassungstests macht. Man sieht da zwei Kurven und fragt dann, wie hängen nach diese hier der Blutdruck und die Lebenserwartung zusammen oder etwas dergleichen. Und sagt dann, das ist ein Medizinertest, ganz offensichtlich. Wenn man gefragt hätte, wie hängen Preis und Nachfrage zusammen, dann wäre es eine ökonomische Frage. Und es ist völlig unerheblich, wie man sie einkleidet. Es ist eine Intelligenztestfrage eigentlich. Also die Fähigkeit, richtige Schlüsse zu ziehen aus vorgegebenem Material und das möglichst rasch zu tun, neuartige Problemsituationen zu bewältigen. Das wäre also der Kern einer Intelligenzdefinition. Das scheint tatsächlich für alle Art der Lebensbewältigungen nützlich zu sein.
Je mehr allgemeine, generelle Intelligenz ein Mensch besitzt, desto bessere Chancen hat er im Beruf. Und zwar in jedem Beruf. Das heißt natürlich nicht, dass der Berufserfolg nur von der Intelligenz abhängt, aber bei ansonsten gleichen Voraussetzungen bringen es Menschen mit einer höheren allgemeinen Intelligenz überall weiter.
Etwas anders sieht es schon mit spezifischeren Intelligenzfaktoren aus, zum Beispiel dem Gedächtnis und wenn man es noch spezifischer macht, dem Gedächtnis für Personen oder Namen. Da unterscheiden sich die Menschen und die Berufe auch. In manchen Berufen ist es wichtig, sich Personen zu merken und sie mit Namen ansprechen zu können. In anderen ist es unerheblich, wenn man in einem Forschungslabor zum Beispiel sitzt. Da muss man andere Dinge können. Oder räumliches Vorstellungsvermögen braucht man für technische Berufe, um Ingenieur zu werden, um Architekt zu werden, aber nicht in einer Bank beispielsweise.
Trotz des großen Erfolgs der Theorie von der allgemeinen Intelligenz und ihren Abkömmlingen gab und gibt es viele Versuche, weitere Intelligenzen zu finden. Bis hin zur sexuellen Intelligenz ist so gut wie alles im Angebot. Besonders produktiv und erfolgreich ist der Harvard-Psychologe Howard Gardner.
In seiner Sammlung multipler Intelligenzen fehlt nicht einmal eine naturkundliche Intelligenz, die große Biologen auszeichnen soll. Jüngst fügte er weitere 5 Intelligenzen dazu, die seiner Ansicht nach für das Überleben im 21. Jahrhundert entscheidend sein werden. Zu ihnen zählen die synthetisierende Intelligenz, die ethische Intelligenz und die respektvolle Intelligenz. Das Gros der Intelligenzforscher nimmt Gardner nicht weiter ernst, weil er sich kaum auf harte Daten stützt. Er sucht seine Belege lieber in den Biografien willkürlich ausgewählter Geistesgrößen zusammen.
Mehr Forschung gibt es zur sogenannten emotionalen Intelligenz, die der Psychologe und Journalist Daniel Goleman populär gemacht hat. Goleman versprach, emotionale Intelligenz biete Vorteile in jedem Lebensbereich. Wer sie besitze, kenne die eigenen Gefühle, durchschaue die der anderen und könne erfolgreich mit ihnen umgehen. Für solche vollmundigen Behauptungen erntet er allerdings heftige Kritik, zum Beispiel von Moshe Zeitner von der Universität Haifa. Er hat zusammen mit 2 Kollegen ein Standardwerk zur emotionalen Intelligenz geschrieben.
Goleman glaubt zum Beispiel, dass die emotionale Intelligenz mehr zum Erfolg am Arbeitsplatz beiträgt als die allgemeine. Dafür gibt es aber keinerlei Belege.
Den Grund für den enormen Erfolg von Golemans Büchern sieht Zeitner nicht in überzeugenden Fakten, sondern eher in der Sehnsucht nach einer gerechten Welt.
Das ist die Idee, dass wir so zu einer utopischen Gesellschaft kommen, wo größere Gleichheit herrscht, weil alle ihre Emotionen benutzen. Wer also nicht so hoch in der allgemeinen Intelligenz liegt, kann dies durch hohe emotionale Intelligenz ausgleichen.
Die Probleme fangen aber schon damit an, die emotionale Intelligenz zu messen. Was heißt es denn, emotional vernünftig zu sein?
Intelligence basically you're there to solve problems, universal problems in abstract way.
Intelligenz heißt, auf abstrakte Weise Probleme zu lösen, die eine eindeutige Lösung haben. Bei Gefühlen gibt es keine richtige Antwort. Sie hängt von der Situation ab und lässt sich nicht verallgemeinern.
Entsprechend bescheiden sind bisher die Erfolge solcher Tests. Nicht nur, dass überzeugende Belege dafür fehlen, dass die angebliche gemessene emotionale Intelligenz tatsächlich im Beruf hilft, auch im Privatleben, wo Gefühle vielleicht noch wichtiger sind, lässt die Aussagekraft zu wünschen übrig.
We in fact just did a study looking at predictive validity of emotional intelligence.
Wir haben gerade eine Studie gemacht, in der es um Ehezufriedenheit ging. Festgestellt haben wir, dass Menschen mit hoher emotionaler Intelligenz offenbar tatsächlich zufriedener sind. Aber wir haben keine Auswirkung auf den Partner gefunden. Wenn ich als Ehemann also zufriedener bin, heißt das nicht, dass auch meine Frau mit der Ehe zufriedener ist. Und das ist die eigentliche Frage. Vielleicht bin ich einfach ganz allgemein ein positiver Mensch und liege deshalb bei der emotionalen Intelligenz höher und bin zufriedener. Entscheidend aber ist, ob meine emotionale Intelligenz Folgen für meine Partnerin hat, und da haben wir nichts gefunden. Null.
There we have found no zero partner effects.
Die zurzeit wohl wichtigste Alternativtheorie zum reinen G-Modell der Intelligenz stammt von Robert Sternberg von der amerikanischen Tufts University.
I think that the kinds of skills that IQ tests measure, G, they matter.
Ich glaube schon, dass das, was die Intelligenztests messen, nämlich G, für vieles wichtig ist. Aber ich rede oft mit Leuten an der Wall Street. Dort höre ich immer, dass Leute mit guten Noten gute Analysten abgeben. Auf dieser Eingangsstufe der Finanzindustrie sind sie gut. Aber wenn sie nicht mehr mitbringen, bleiben sie Analysten. Wer darüber hinaus will, braucht auch kreative und praktische Fähigkeiten. Die Leute, mit denen ich rede und die meiner Universität viel Geld spenden, sind nicht die mit Glanznoten von der Uni und den höchsten Testergebnissen, sondern die mit Fähigkeiten, auf die es später ankommt. Sie wissen, wie man im Team arbeitet, andere überredet und sehen Trends, die sonst keiner sieht.
Sternberg propagiert daher eine dreiteilige Intelligenztheorie. Neben der klassischen analytischen Intelligenz kennt sie auch eine kreative Intelligenz und eine praktische Intelligenz. Zur praktischen Intelligenz gehört beispielsweise die Fähigkeit, sich sogenanntes stilles Wissen anzueignen.
Sternberg illustrierte dies einmal am Beispiel eines amerikanischen Soziologen, der eine Gang in Chicago erforschte, die Black Kings. Einmal bot der Gang-Leader dem Soziologen an, einen Tag lang die Gang anzuführen. Und der Soziologe akzeptierte. Obwohl er von einer Elite-Universität kam und daher wahrscheinlich über eine ausgesprochen hohe analytische Intelligenz verfügte, tat er sich äußerst schwer. Ihm fehlte, laut Sternberg, die praktische Intelligenz für dieses Gewerbe.
If you're a gang leader,
wenn Sie Anführer einer Gang sind und Ihre praktische Intelligenz lässt Sie im Stich, sind Sie tot oder verbringen den Rest Ihres Lebens im Gefängnis oder werden ernsthaft verletzt. Es ist ein Beruf, wo Sie entweder praktisch intelligent sind oder in Lebensgefahr.
Sternbergs Theorie ist umstritten. Natürlich erfordert jeder Beruf Fachwissen, offiziell gelehrtes und stilles Wissen. Aber braucht man eine besondere praktische Intelligenz, um es sich anzueignen? Und kann man die messen? Sternbergs ursprünglicher Test versagte gründlich. Wie sich zeigte, maß er vor allem den altbekannten G-Faktor. Bei seinem neuen Test ist dies laut Sternberg anders.
We have measured practical intelligence in a variety of ways. We've measured practical intelligence, for example, for children in school, we give them scenarios.
Wir haben praktische Intelligenz auf ganz verschiedene Arten gemessen. Schulkindern haben wir Szenarien von Problemen gegeben, die ihnen wirklich begegnen. Probleme mit anderen Kindern, Lehrern oder Eltern. Wir haben Szenarien für Verkäufer geschaffen, bei denen sie wirklich jemandem etwas verkaufen mussten. Und wir haben festgestellt, dass die so gemessene praktische Intelligenz nicht stark mit dem normalen Intelligenzquotienten zusammenhängt und den Erfolg im Leben unabhängig von ihm vorhersagt.
Is not particularly related to your IQ, but it does predict various measures of success in your life, independently of IQ.
Zurzeit werden Sternbergs neue Tests für die Auswahl von Studenten zugeschnitten und erprobt. Auch in Heidelberg, wo Sternberg nebenbei als Honorarprofessor wirkt. Mit den ersten amerikanischen Ergebnissen ist Sternberg sehr zufrieden.
Man darf gespannt sein, was andere Intelligenzforscher dazu meinen. Von ihnen musste Sternberg schon öfter herbe Kritik einstecken, obwohl er zu den führenden Psychologen der Welt zählt.
Die meisten Intelligenzforscher widmen sich nach wie vor der klassischen, analytischen Intelligenz und machen dabei erstaunliche Entdeckungen. So heiraten intelligente Frauen nur halb so oft wie andere. Und der Intelligenzquotient sagt bis zu einem gewissen Grad vorher, wie lange ein Mensch leben wird. Am besten belegt hat dies Professor Ian Deary von der University of Edinburgh, der einen Datenschatz gehoben hat, wie Psychologen ihn selten finden.
I'd been a psychologist at the Department of Psychology in Edinburgh for over 10 years.
Ich war schon über 10 Jahre Psychologe an der Universität Edinburgh, als ein Kollege und ich entdeckt haben, dass Schottland 1932 und dann noch einmal 1947 sämtlichen 11-jährigen Schulkindern den gleichen Intelligenztest gegeben hatte. Wir haben geforscht, ob es die Daten noch gibt, und tatsächlich waren sie all die Jahre aufbewahrt worden.
These data on these national IQ tests had been stored for all these years.
Deary und seine Kollegen bliesen buchstäblich den Staub von den alten Unterlagen und spürten in den letzten Jahren mehrere tausend der seinerzeit Getesteten auf, um zu erfahren, was aus ihnen geworden war. Weil die Todesstatistik der Männer durch den Zweiten Weltkrieg verzerrt wurde, sind besonders die Ergebnisse für die Frauen interessant. Frauen mit deutlich unterdurchschnittlicher Intelligenz hatten nur weitaus geringere Chancen, 76 Jahre alt zu werden. Umgekehrt sah es am anderen Ende bei den Hochbegabten aus.
Wenn man die mit einem IQ von über 130 betrachtet, das sind nur 2% der Bevölkerung, ist eine Frau von 76 Jahren noch mit doppelter Wahrscheinlichkeit am Leben, wenn sie mit 11 diesen IQ hatte.
She's twice as likely to be alive at age 76, given that IQ at age 11.
Woher kommen diese Unterschiede? Liegt es vielleicht einfach daran, dass intelligentere Menschen nicht so oft in gesundheitsschädlichen Berufen landen, sondern eher in Büros und in gesünderen Wohngegenden leben?
Intelligente Menschen rauchen auch weniger und verstehen eher ihren Arzt, wenn der ihnen beispielsweise erklärt, wie sie als Diabetiker leben sollen. Deary fand jedoch noch einen tieferen Grund, warum Intelligente länger leben. Er benutzte eine sehr simple Aufgabe, die aber erstaunlicherweise mit der Intelligenz zusammenhängt.
Um der Hypothese der Systemintegrität nachzugehen, das ist die Idee, dass Leute mit höherem IQ besser aufgebaute Körper haben, haben wir uns Dinge wie die Reaktionszeit angesehen. Das war eine sehr simple Aufgabe, die nicht viel Denken erforderte. Man musste nur möglichst schnell einen Knopf drücken, wenn ein Licht anging. Und tatsächlich hängt die Reaktionszeit damit zusammen, wie lange die Leute leben. So ließ sich ein Teil der Auswirkung des IQ auf die Sterblichkeit erklären. An der Hypothese der Systemintegrität könnte also etwas dran sein.
So it's possible that the system integrity idea is partially correct.
Intelligenz scheint also tief im Körper des Menschen verwurzelt zu sein. Dafür sprechen auch andere Befunde. So haben intelligentere Menschen im Schnitt tatsächlich etwas größere Gehirne. Diese arg simpel anmutende These wurde lange Zeit erbittert bestritten. Doch neue Untersuchungen, bei denen das Gehirn mit Hilfe der Magnetresonanztomographie vermessen wurde, lassen wenig Zweifel.
Die Forscher beginnen auch die Gebiete im Gehirn einzukreisen, die an Intelligenzleistungen beteiligt sind. Im Gegensatz etwa zu den für Gefühle verantwortlichen Regionen, die zum Teil tief im Innern des Gehirns liegen, befinden sich bei der Intelligenz die Hauptverdächtigen an der Oberfläche.
There's a particularly influential theory in the last few years.
Seit einigen Jahren wird die sogenannte PFIT-Theorie der Intelligenz sehr viel diskutiert, die Parietal-Frontal-Integrationstheorie. Dahinter verbirgt sich die Idee, dass ein Netzwerk existiert zwischen dem parietalen Teil des Großhirns, er liegt ziemlich weit hinten, aber nicht ganz, und den hinteren Teilen des Frontalhirns, die in der Nähe der Ohren liegen.
At the front, just above the ears and slightly forward.
Wie diese Hirnregionen allerdings kluge Gedanken hervorbringen, ist völlig offen.
Offensichtlich ist es nicht einfach, die Intelligenz auf Dauer zu erhöhen. Viele Forscher halten dies sogar für völlig unmöglich. Doch im Frühjahr 2008 berichtete eine Arbeitsgruppe der Universität Bern in einem führenden Wissenschaftsblatt, dass es ihnen doch gelungen war. Sie verwendeten dazu ausgerechnet ein Computerspiel. Allerdings keines der Ballerspiele, sondern ein selbstentwickeltes namens Brain Twister. Die Aufgabe wird unglaublich anspruchsvoll, fängt aber ganz einfach an. Zunächst geht es einfach darum, eine Taste zu drücken, wenn der fleißig Buchstaben herunterbetende Computer zweimal hintereinander denselben nennt.
Psychologieprofessor Walter Perrich, der Leiter der Gruppe, führt es vor.
Ich gehe jetzt mal los.
P. Q. Q.
Jetzt.
P.
Soweit, so simpel.
W.
Aber dann kommt es darauf an, ob der letzte Buchstabe mit dem zwei davor identisch ist. Dann mit dem drei davor und so weiter.
Der neunte Buchstabe vorher, wenn das ein G war und jetzt kommt er, muss ich die Taste drücken. Das geht erst nach langem Training, nicht? Das ist dann 10 oder so Wochen Training. Bestimmte Leute schaffen das noch. Und man hat überhaupt keine Erklärung. Es gibt keine Strategie, die man anwenden kann.
Wenn es keine Strategie bei diesem Spiel gibt, bleibt nur eines. Das Arbeitsgedächtnis muss immer besser werden. Dass das klappt, ist schon erstaunlich genug. Der Clou aber ist, das Arbeitsgedächtnis hängt eng mit der Intelligenz zusammen. Offenbar nutzen beide teilweise die gleichen Fähigkeiten des Gehirns. Nur so ist zu erklären, dass im Laufe von einigen Wochen täglichen Trainings auch die Intelligenz immer weiter steigt. Die Teilnehmer schneiden bei einem Intelligenztest deutlich besser ab, obwohl der aus völlig anderen Aufgaben besteht. Falls sich die Intelligenz mit solchen Spielen tatsächlich dauerhaft erhöhen lässt, wäre das eine mittlere Sensation. Schon wenn es gelänge, den Abbau der Intelligenz zu verlangsamen bei Menschen, die an Demenz erkranken, wäre viel geholfen.
Tatsächlich gibt es Wissenschaftler wie die Psychologieprofessorin Patricia Greenfield von der University of California in Los Angeles, die Computerspiele für den rätselhaften Anstieg der Intelligenz in den vergangenen Jahrzehnten verantwortlich machen. Das ist eine Außenseitermeinung, doch das Phänomen, der sogenannte Flynn-Effekt, ist unbestritten. Heinz Schuler von der Universität Stuttgart-Hohenheim.
Man kann sich fragen, hat die Intelligenz der Menschen wirklich zugenommen? Meine Vermutung ist, die Intelligenz hat in einem gewissen Maße tatsächlich zugenommen, in dem Maße nämlich, in dem allgemein die Lebensfitness der Menschen zugenommen hat. Die Menschen sind auch größer geworden, sie sind gesünder geworden, sie leben länger als früher. Und es wäre nicht verwunderlich, wenn auch die Intelligenz in diesem Rahmen und in diesem Ausmaß zugenommen hätte, also ein paar Prozent zumindest.
Die andere Möglichkeit wäre, dass Menschen lediglich besser darin geworden sind, Intelligenztests auszufüllen. Vielleicht, weil sie heute öfter mit solchen Aufgaben konfrontiert werden. Niemand weiß es.